Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Zur Länderspielpause haben wir Ralf Katze zum Dick zu Gast heute bei Inside VfL. Wir nehmen die Folge ein paar Tage eher auf, sind also topaktuell, nah dran an seinem alten Verein, am Spiel gegen Münster. Er ist eine Torwartlegende beim VfL Bochum und hat dementsprechend natürlich viel zu erzählen über die Vergangenheit, über alte Geschichten. Wir sprechen natürlich auch über zwei historische Spiele seiner Karriere. Ein Sieg im Olympiastadion noch in München, Stichwort Olympiastadion, auch um das Spiel in Berlin. Das DFB-Pokalfinale soll es gehen und warum er den Ball nicht gehalten hat. Aber natürlich bleiben wir auch im Hier und Heute und er schätzt uns mal ein, was das jetzt beim VfL noch gibt mit dem Klassenerhalt und gegen wen die Relegation dann seiner Meinung nach gehen könnte. Viel Spaß mit der Folge.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans zu einer neuen Folge. Heute mit einem besonderen Gast, mit Ralf Katze zum Dick. Hallo erstmal.
Hallo.
Hallo. Markus Rensinghoff von der WAZ ist heute dabei.
Hallo, guten Tag, guten Morgen.
Um Löcher in den Bauch zu fragen dir. Und ich bin Annalena Fehdke von Radio Bochum. Ja, es ist heute ein Gast, wo man echt denkt, eigentlich braucht er keine Einleitung. Eigentlich ist er bekannt wie ein bunter Hund in Bochum, ist ja klar. Aber langjährige Torwartlegende beim VfL Bochum, danach Co-Trainer, Trainer, ja, Torwartlegende auf jeden Fall. Erstmal da die Frage, vielleicht tust du dich mit dem Begriff manchmal schwer? So, es steht überall.
Ja, ich finde, dass der VfL das sehr gut gemacht hat mit dieser Sache, dass er halt ihre alten Spieler, so habe ich das eigentlich lieber vom Begriff, wirklich auch einladen und das auch pflegen. Das ist, kommt gut an. Legenden, ja, dann ist man immer schon irgendwo weg vom Fenster und ich bin auch voll da. Und alte Spieler, alte verdiente Spieler ist eigentlich der bessere Ausdruck.
Okay, sehr gut. Ja, bis 66 Jahre jung, geboren ja in Münster und da können wir jetzt direkt mal anknüpfen. Da hast du auch die ersten Schritte bei Preußen Münster gemacht im Profifußball. Und gestern gab es ja das, oder die Woche gab es ja das Testspiel gegen Preußen Münster.
Ja, hat Ralf zum Glück ja initiiert.
Genau.
Damit seine beiden Clubs mal wieder gegeneinander spielen.
Naja,
Hattest du doch deine Finger drin, oder?
Nein, eigentlich nicht mehr. Also Preußen Münster ist mein Heimatverein, das muss ich sagen. Da habe ich von der E-Jugend an bis zur ersten Mannschaft. Mhm. Ich bin hinterm Stadion bin ich aufgewachsen in der Gegend, bin mit dem Fahrrad immer zum Training. Auch in Münster gab es einen Ascheplatz, da habe ich auch eine Menge Asche in meiner Haut schon gelassen. Und viele waren natürlich auch traurig oder auch enttäuscht von mir, dass ich damals von Münster zum VfL gegangen bin. Aber ich habe dann einfach mir überlegt, ich war damals bei der Sparkasse, habe gesagt, die Chance kommt nicht wieder, ich versuche es einfach mal. Und VfL ist dann wirklich meine Heimat geworden, mein Heimatverein und wohne auch schon seit über 40 Jahren hier in der Stadt. Und hab's nie bereut.
Bochumer geworden, ne? Jedes Heimspiel auch dabei.
Ja, Münsteraner und Bochumer. Ne? Das
muss okay.
Man muss natürlich noch ein bisschen, in Münster habe ich noch meine Familie, die hören das dann auch nicht so gerne, wenn ich sage.
Ja. Aber
ich bin,
ja
ich bin von Bochum adoptiert worden, das ist schon mal gut.
Okay, adoptiert worden, verstehe.
Aber du warst ja gestern auch da. Wie hat dir das Spiel gefallen?
Ich war gestern zur zweiten Halbzeit da, wir waren mit dem Fahrrad ein bisschen spät. Erste Halbzeit habe ich mir sagen lassen, war gut. Boadu muss ganz ordentlich aufgedreht haben. Würde mich freuen, wenn der Junge mal einen längeren Zeitraum fit bleiben würde, weil den brauchen wir wirklich. Und ansonsten ja war glaube ich ein gutes Tempo drin in dem Spiel und solche Dinge sind auch wichtig, um die Spieler, die hinten dran sind, einfach auch mal wieder zu sehen. Und Broschinski hat ein super Tor gemacht für mich. Also muss ich sagen, wenn der Junge seine in der Liga so treffen würde.
Den schweren Machter,
ja, die schweren Machter. ansonsten bin ich ganz zufrieden gewesen. Also Patrick Drewes hat in der ersten Halbzeit wohl auch eine super Parade gezeigt. Zweite Halbzeit war bei einem Ball nicht so gut dabei. Aber das passiert halt. Spielpraxis ist halt auch wichtig für ihn, wo er jetzt gerade nicht spielt und ist immer gut, sich da behaupten zu können.
Ja, wie hast du den Wechsel zwischen den Pfosten beim VfL Bochum wahrgenommen?
Naja gut, ich meine, es war ja dann auch bedingt dadurch, dass Dreyfus ausgefallen ist wegen einer Erkrankung, und Timo Horn hat seine Chance genutzt, muss man sagen, und finde im Moment auch so, dass er vielleicht vom Ausdruck und von der Präsenz im Tor der richtige Mann ist, ohne Patrick Dreyfus jetzt direkt vergleichen zu wollen, aber Timo Horn ist ein gestandener Mann und den brauchen wir im Moment.
Bringt dann auch die Erfahrung mit.
Bringt die Erfahrung mit und ist manchmal so beim Rauslaufen nicht so ganz, aber das er hat ja auch lange nicht gespielt. Also dafür ist er wirklich jetzt gut dabei. Auch jetzt gegen Frankfurt hat er ein paar gute Reaktionen gezeigt und ich finde, da sollte jetzt keine Diskussion entstehen.
Ja
auch so Erfahrung, um so mentale Stärke zu zeigen. Ne? Also da hast du mal einen Patzer, so wie dieser Ball, der letztens über die Finger gerollt ist.
In Hoffenheim, ja.
Genau, in Hoffenheim. Und dann eben so zu antworten in Bayern dann und da zu gewinnen.
Das bin ich auch gefragt worden. Es ist aber auch wirklich so, du hast als Torwart schon eine besondere Funktion. Das heißt, du musst mental so stark sein, dass du mit solchen Situationen umzugehen lernst, musst du einfach, sonst, wenn du dich da verrückt machst, dann machst du gleich den nächsten Fehler und ich glaube, dass das kann man auch im Training, also ich war immer, wenn ich einen Fehler gemacht habe, da war ich auch immer verrückt im Training, ne? Also nach dem Pokalendspiel in Berlin habe ich, glaube ich, eine Woche Frusttraining gehabt, keine Ahnung. Aber sowas kann man lernen.
Ja, okay. Da kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch drauf, wir haben viel zu besprechen heute. Wenn wir schon beim Personal sind, du hattest diese Saison auch gegenüber der Watz im Interview gesagt, also ein bisschen geschimpft auf die Schimpfer, also dass die ganze Mannschaft in Verantwortung genommen werden muss und man nicht nur auf Stürmer gehen kann, wie in den sozialen Medien eben geschimpft wird nun mal. Und das ist ja jetzt mit dem letzten Spiel gegen Frankfurt auch nochmal deutlich aufgekommen, ne? Der Patzer von Broschinski, den er hätte machen müssen. Wie schwer fällt das dann, noch an die Stürmer zu glauben im Moment aus deiner Sicht?
Ja, wir haben ja gar keine andere Chance. Also wir müssen ja einfach dran glauben, dass wir in jedem Spiel stark genug sind, auch Tore zu machen, weil das brauchen wir natürlich auch. Und mir ist das eigentlich relativ egal, ob Broschinski hat auch schon Spiele gehabt, da habe ich ihn sehr stark gesehen. Also nicht immer festmachen an einzelnen Situationen. Es wird immer so sein bei uns, wir haben vom Spielermaterial her, sind wir wahrscheinlich nicht mit allen konkurrenzfähig, aber deswegen brauchen wir auch immer so ein Glauben, dass jeder in dem Team auch ein Tor machen kann. Und wir haben ja jetzt ein paar, Boadu muss fit werden, der ist torgefährlich, unser Grieche ist torgefährlich, Broschinski, wir haben da auch Möglichkeiten jetzt, ne? Hofmann ist auch immer für ein Tor gut. Da wird mir zum Beispiel auch zu viel gemeckert manchmal. Ich finde, der stellt sich im Dienst der Mannschaft, wenn man versucht, immer die Bälle festzumachen, die anderen einzusetzen. Und nur so kann es gehen. Ne? Also wir werden immer Spiele haben. Ich bin auch der Überzeugung, jetzt das Frankfurter Spiel, das wir haben sehr gut angefangen, fand ich. Und für mich war das Spiel jetzt auch so ein Paradebeispiel dafür, wenn du einen Torwart hast, der dem ein Spiel gewinnt, und das war dieser Junge aus Frankfurt, ich habe den gar nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen, aber der hat den Frankfurter das Spiel gewonnen. Ne? Ansonsten hätten wir mindestens ein Unentschieden oder gewonnen. Ne?
Ja,
so wichtig absolut. Ist ein Torwart. Ne?
Ja, total.
Ja, ich meine, das ist dann geht ja auch dann im Fußball schnell, lässt du einen durch, wie Timo Horn jetzt gegen Hoffenheim, dann bist du der Depp, die Woche drauf in München, war der noch nicht mal überragend gut, ne? Aber ne, dann zählt er mit zu denen, die denen das Spiel gewonnen haben.
Ja, genau, so ist es ja auch. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, also deswegen diese Spiele auch mal abhaken. In München, der Sieg zum Beispiel. Ja, was soll man sagen? Die Bayern haben ihr Pflichtprogramm durchführen wollen, ne? Führen schnell 2-0. Wir halten aber dagegen. Und dann musst du einfach das Glück haben, dass da so eine rote Karte kommt und dass der Gnabry das Ding mal, den Elfmeter mal gegen den Pfosten haut. Und dann gewinnst du so Spiele. Und gar nicht weiter drüber nachdrübeln, sondern weitermachen. Frankfurt auch abhaken jetzt. Das haben wir zwei schwere Spiele. Ne? Aber auch da ist immer was drin.
Ja. Es klang ja an, vor 34 Jahren, letztes Mal der VfL Bochum in München gewonnen. Da war ein gewisser Ralf Zumnick auch im Tor. So, ja. Wie hast du das Spiel damals wahrgenommen? Was ist da vor?
Ja, das sind natürlich immer besondere Momente. Das ist klar. Damals war auch irgendwo eine frühe rote Karte.
Oliver Kreuzer nach 17 Minuten, genau.
Genau, und wir haben damals, ich glaube, Benatelli und Bonan, dann 2-0 gewonnen und
Tor sauber gehalten auch.
Und
ne?
Wollte betonen, also zu Null in München. Ne? Ja. Und, also, ne? Aber es war noch das alte Olympiastadion. Ich habe da immer gerne gespielt, war ja auch ein geschichtsträchtiges Stadion. Heute sind das ja alle irgendwo Arenen. Und war natürlich so, dass wenn wir, also der VfL Bochum in München war, da war in so einem Riesenstadion, weil es war nicht ausverkauft, muss man sagen, da waren dann 25 oder
20
irgendwas.
Waren's,
oder 20 ja. waren es. Ne? Und
20.000, Entschuldigung.
20.000,
so viel,
ja.
So viel Zeit muss
aber wie gesagt, das ist wirklich was Besonderes in München zu gewinnen. Aber auch da darf man sich nicht ausruhen. Der Alltag geht dann weiter, ganz schnell.
Haben wir jetzt auch gemerkt,
ja.
Ne? Diese Saison. Ja, damit einer von zwei Torhütern hier, die von sich behaupten können, in München gewonnen zu haben. Das ist schon auch,
ja,
schon auch was wert.
Ja,
stimmt. Ja, ist so. Ich meine, Timo Horn hat ja auch dann das Grinsen nicht aus dem Gesicht gekriegt.
Ja, in München, wir haben natürlich zu Hause die Bayern, also da kann ich mich erinnern, die haben wir schon mehrfach geschlagen. Ne? Also auch mit der großen Mannschaft, diese da, also zu meiner Zeit große Mannschaft mit Breitner, mit Rummenigge und so, der lange Hoeneß, also die hat schon, die haben wir auch in unserem Schmuckkästchen oft weggehauen, ja.
Ja. So.
Eigentlich nur gewonnen gegen
München. Nein,
oder?
Nicht nur, aber die haben aber schon Respekt gehabt, wenn sie hingekommen sind, ne?
Ja.
Das ist auch geblieben über die Jahre.
Ja.
Die Mannschaften,
soll auch so sein,
die zum VfL kommen, die haben da schon Respekt vor diesem Stadion auch. Ja.
Zu Recht.
Ist ja auch, wenn man ehrlich ist, noch eins der Stadien. Also wo ich 81 gekommen bin, war das noch relativ neu. Das war irgendwie, das war echt ein besonderes Gefühl. Das Stadion war einzigartig in Deutschland, weißt du, da war noch überall Frankfurter Waldstadion oder wie die Stuttgart, das waren alle mit Laufbahn noch. Und wir hatten wirklich so ein Stadion, was reine Fußballatmosphäre gebracht hat und das hat es bis heute nicht verloren. Und das macht es natürlich auch so attraktiv für uns und für die Stadt auch so, das zu erhalten. Ne?
Aber würdest du sagen, es ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen, auch mit dem wachsenden Fußball?
Ja, absolut. Aber es ist die Frage, was will man in Bochum VfL? Das Stadion irgendwo auf einer grünen Wiese neu bauen, auch eine neue Arena, dann verliert es irgendwo seinen Charme und verliert auch ein Renommee, was es einfach hat, auch in Fußball Deutschland. Und ich denke, man sollte vernünftig umbauen. Ich glaube, da sind auch Pläne im Gang. Ne? Und man muss sehen, okay, wie groß kann man die Kapazität erhöhen. Aber ansonsten würde ich immer vermeiden, irgendwelche Stimmungsumbauten zu machen, die dann die Stimmung so ein bisschen kippen. Ne? Also.
Ich meine, das System der Fluchtwege muss überarbeitet werden. Ne? Das
könnte man drüber nachdenken.
Ja, genau das. Ne, wie hast du das wahrgenommen, dann jetzt gegen Frankfurt?
Ja, ich war schon mal im Stadion und da hat es gegen Stuttgart, glaube ich. Wenn das
auch
wirklich
ewig gedauert,
so, ja, wenn das wirklich so ist, dass jetzt dieser Fan oder diese Ultras aus Frankfurt einfach nur vorhaben, diesen Rekord von Stuttgart nochmal zu überbieten, das finde ich das ein bisschen kindisch. Und wenn ich dann höre, dass es dann so eine Solidarität gibt zwischen den Ultras allgemein und die Bochumer Fans unterstützen dann nicht mehr, dann finde ich das okay, weil das ist deren Entscheidung. Aber wie gesagt, was wir gerade gesagt haben, dieses Stadion hat eine besondere Geschichte und eine besondere Atmosphäre. Und da gehört nun mal zu, dass Altbauten halt so alte Dinger wie diese Fluchttore haben, die es in den modernen Arenen nicht gibt. Und das dann irgendwo so auszunutzen, das finde ich wirklich, finde ich nicht gut. Ne? Und dass die Bochumer Ultras da mitkamen, finde ich im Grunde genommen ganz ehrlich auch nicht gut.
Ja, das ist auch auf jeden Fall noch Thema gewesen in den Kommentaren. Ihr habt uns Mails dazu geschrieben. Es ist auch so ein bisschen nebulös. Mich hat noch eine Nachricht erreicht, dass es dann zwischen Bochumer Ultragruppierungen auch noch Streit gab, ob sie jetzt gehen, ob sie nur Support einstellen und also alles ein bisschen wüst,
bisschen
die ganze
wüst.
Causa.
Ja gut, ich meine, okay, es wurde dann jetzt im Nachhinein, das hat auch wieder ein bisschen gestört, aber das darf für uns natürlich auch keine Entschuldigung sein. Ne?
Nein, zumal das Team ja gut ins Spiel gekommen ist.
Genau, ja. das Spiel ist ja dann ganz normal gelaufen und wie gesagt, der Torwart von Frankfurt hat gut gehalten, hat die Punkte mitgenommen, ja.
Absolut. Ja, um vielleicht nochmal jemanden hier reinzubringen, der uns regelmäßig hört oder zuschaut, wir wissen es ja gar nicht so genau. Und um nochmal auf historische Spiele in deiner Karriere zurückzukommen. ich selbst, also 98 geboren, muss ich jetzt ja auch mal sagen, habe ich, wenn dann nur nachgeguckt, 10 Jahre vor meiner Geburt war da so ein Spiel in Berlin. Und dazu haben wir eine Sprachnachricht bekommen. Die möchte ich euch mal vorspielen.
Moin, hier ist Günther aus Kiel. Eine Frage an Katze. Ich war damals in Berlin. Kannst du mir bitte mal sagen, warum du diesen scheiß Freistoß von Lajos Tetterich nicht halten konntest?
Oh. Ja, ja, erzähl.
Aus Kiel. Er hört sich doch so richtig norddeutsch an und ist VfL-Fan. Das finde ich schon mal geil, muss ich sagen. Das finde ich gut. Ja. Letztendlich hat er recht. Ich meine, weißt du, das sind immer Minisekundenentscheidungen. Ne? Und ganz ehrlich, ich habe da heute noch manchmal Albträume und träume, ich hätte den Ball gehalten. Aber ist halt nicht so. Und ich war die 10. Sekunde zu spät und habe den Ball sehr spät gesehen. Und die Diskussion, ich kann's nachvollziehen, weil es wäre für mich auch die größte Erfolg gewesen mit dem VfL in der gesamten Geschichte. Aber Realität war leider anders und kann man nichts ändern. Ich habe übrigens in Budapest, weil die ungarischen Medien haben auch dieses Ding nochmal ausgepackt, da habe ich mich mit Lajos Tetterich im Nationalstadion getroffen und dann haben wir die Szene nochmal nachgespielt mit dem ungarischen Fernsehen. Da habe ich den Ball gehalten, aber
da wusstest
hat
du,
nichts
was
mehr
kommt.
Genutzt.
Aber ist das vielleicht, Entschuldigung, dann auch immer dieses Ding, man sitzt vorm Fernseher und denkt sich, der Torwart muss den halten. Ja. Aber das geht doch so schnell. Also es ist doch irgendwie, wenn der Ball den Fuß verlässt, ist er doch schon im Tor. Also du musst antizipieren, wo das Ding hingeht.
Genau, du musst ein bisschen spekulieren. Hast natürlich zum Beispiel in Berlin, ich hatte ein bisschen Angst, dass der meine Torwart-Ecke schießt. Ne? Und habe die Mauer ziemlich kompakt gestellt. Und mir war die Sicht dann natürlich auch versperrt und ich weiß nicht, ob der Legat da nicht richtig hochgeht oder so.
Könnten wir nachgucken.
Ja, auf jeden Fall war das dann so. Und ich habe diesen Schritt verpasst, wo ich den Absprung dann hätte machen müssen. Ne? Und dann war es zu spät. Ne? Aber außerdem war es gar kein Freistoß, muss man auch mal sagen. Ne? Und ein Abseitstor war es auch nicht, was wir geschossen haben.
Genau.
Ne? Also ich war es nicht alleine.
Also mit VAR wäre der VfL Bochum jetzt
Pokalsieger, ganz klar.
Ja. Ah, aber ist das echt so, dass dich das bis heute, also jetzt tut es mir fast leid, dass wir dich so erinnern.
Nein, ja, gut, das hat mir jetzt keinen seelischen Knacks verpasst oder so. Ne? Aber es ist natürlich so, weißt du, spielst im Verein, du weißt genau, du kämpfst jedes Mal gegen den Abstieg und ist schon immer der Erfolg, ist einfach so, wenn du drin bleibst oder wie 2-3 Mal UEFA Cup schaffst mit Toppi und Peter. Aber es ist auch so, dass man sich natürlich dann auf so ein Ereignis wie Pokalendspiel in Berlin, ja, da hat man einfach so das im Kopf, jetzt willst du das Ding holen und dann ist man selbst beteiligt, dass es nicht geklappt hat. Das tut schon weh, aber damit kann man umgehen. Muss man lernen.
Stichwort mentale Stärke wieder, ne? Ja.
Ja, was Ralf sagt ja, für den VfL Bochum gibt es solche Spiele nicht so oft. Wie oft kommst du mit dem VfL Bochum im
Pokalfinale? Vorher war es 68, Horst Christopay, ne, ja. dann ich 20 Jahre später. Und ich war mit Dortmund nochmal im Pokalspiel als Co-Trainer auch verloren. Also Berlin war für mich nie Reise. Ist immer eine Reise wert, weil meine 3 Kinder da leben, das stimmt, aber fußballmäßig war es.
Wie oft bist du dann in Berlin?
Ziemlich oft. Also wir haben jetzt auch Enkelkinder, wir haben 2 Enkelkinder und nutzen natürlich jetzt auch jede Gelegenheit, nach Berlin zu fahren. Wenn das Wetter schön ist, fahren wir mit dem Wohnmobil, stehen da und fahren Fahrrad und fahren zu den Kindern. Also ist ganz nett. Berlin bin ich sehr häufig.
So ein Torwart dabei?
Das weiß ich nicht. Also 2 Jungs, ne? Kasper und Ben. Und das Erste, was ich denen geschenkt habe, ist natürlich so ein kleiner Ball. Aber der Vater spielt Tennis, also müssen wir mal abwarten, wie sie sich entscheiden.
Man kann ja erstmal beides machen.
Ja, genau. Sollen sie auch. Sollen selber auch schon.
Bist du denn auch bei Spielen von Hertha? Tjaak Ernst, Bochumer, der da auch im Tor steht?
Selten, aber Tjaak hat dich hier mal so ein bisschen verfolgt. Der hat ja wirklich einen ganz guten Weg gemacht. Ist halt natürlich auch so ein Fall, wo man sagt, okay, der kommt dann in das Alter, wo er dann soweit wäre, dann auch Spielpraxis zu bekommen. hat er hier nicht gekriegt, weil es auch nicht ging, und hat dann ja den richtigen Entschluss gefasst, zu wechseln. Aber ist natürlich auch ein Junge, der beim VfL groß geworden ist. Ne? Vater war ja auch ein guter Torwart. Und ich bin mal gespannt, wie er seinen Weg weitergeht, und wünsche ihm dafür alles Gute. Ja,
ja, der VfL vorhin gerade eben mit der Nachricht rausgekommen, Hugo Rölleke, Profivertrag bis 29. Kennst du, wie gut kennst du ihn?
Ja, ich habe ihn jetzt, wie gesagt, in Walde, Fanny Heinemann, mein guter Kollege, macht ja mit dem Heiko Butscher, jetzt ist er trainieren die Mannschaft, und jetzt habe ich ein paar Mal geguckt, ein Spiel geguckt und auch mal beim Training geguckt. Ja, und der Junge ist schlaksig, groß, im Spiel hat er mir auch ganz gut gefallen. Ja, da ist wirklich Entwicklungspotenzial, und ich hoffe, ist also für mich auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dass der Junge sich entschieden hat, so lange hier zu verlängern. Ja, da muss man mal sehen.
Und perspektivisch, weil darauf kommt es ja dann immer an, Tjaak Ernst ist gegangen, weil Manuel Riemann da war, klare Nummer eins.
Ja, es wird wichtig sein, jetzt in die Regionalliga aufzusteigen. Das ist ganz wichtig. Und dann natürlich auch, muss man sagen, auch die Umstände zu schaffen. Ich war gestern mal kurz am Trainingsgelände. Da sind unten auch zwei Rasenplätze, das ist ja gut, aber da müsste einfach noch ein bisschen auch gemacht werden, was auch in der Planung ist, glaube ich.
Genau.
Wäre ganz wichtig für so einen Verein, weil man hat gesehen, es war ein großer Fehler damals, die zweite Mannschaft abzuschaffen. Langer Weg jetzt auch zurück dahin. Aber es ist so aus meiner Sicht für so einen Verein eminent wichtig, den eigenen Nachwuchs so auszubilden und hochzubringen, dass man halt ja entweder für die eigene Mannschaft oder für andere Mannschaften, keine Ahnung, wenn man die gut verkaufen kann. Es ist halt so, es wird ausgebildet, und dann muss gesehen werden, wo können die spielen, und mancher macht seinen Weg, und profitieren tut man irgendwann immer davon.
Ja, im Endeffekt ja auch wie bei Leon Goretzka ja zum Beispiel, ist ja auch die Woche bekannt geworden. Durch die Maiabendgesellschaft, ne? Also immer noch die Verbindung da.
Ja, der Familie hier, der
ist. Ist einfach eine tolle Geschichte.
Ja, so. Absolut. Ja. Also ist auch, ich muss auch sagen, auch gestern, wenn wir jetzt mal ein bisschen ausschweifen, das Länderspiel, und mich hat das total gefreut. Also, dass der erstmal super gespielt hat und zweitens dann auch das Tor macht und einfach mal gezeigt hat, was es heißt, wenn man mal nicht die Klappe so laut aufmacht, sondern einfach mal den Mund hält und dann einfach sich wieder rankämpft. Und super Junge.
Absolut. Ja,
also. Ja, und vergessen auch das Bild, Relegationshinspiel.
Ja, absolut.
Er im Faber-Trikot auf der Tribüne im Ruhrstadion.
Ja, ich glaube, der trägt den Verein noch tief im Herzen.
Der ist auch an dem Tag schön die Kastropper hochgelaufen.
Ja?
Ein paar Meter vor mir mit. Gut. Vielleicht einer Dose in der Hand, weiß ich nicht.
Ja, guck mal, ne? Leon ist jetzt das Paradebeispiel, aber Gündoğan hat auch bei uns trainiert früher in der Jugend. Also sind ja immer so einige Namen, die auch international wirklich Karriere machen, ne?
Ja, absolut. Wir haben noch mehr Fragen bekommen. Herr E. macht Musik, ist auch ein treuer Hörer, Zuschauer. Also er hat bei YouTube kommentiert. Eine Frage von ihm wäre zum Beispiel, welcher war dein bester Mitspieler? Das ist die Frage, wie man ein bester, also vielleicht leistungstechnisch bester oder?
Ich muss sagen, da fallen mir einfach, also wir hatten ja in den 80er Jahren.
Gibt's da nicht die Absprache mit Atta, dass du immer Atta sagst?
Ja, Atta als erster sowieso. Sonst ruft der gleich an.
Genau, immer, was war da los?
Ne? Ja. Nein, aber wir hatten ja in den 80er Jahren auch eine Truppe, die länger mal zusammengespielt hat. Also ja, wirklich dann immer Jüngere dazugekommen, auch aus der eigenen Jugend, Kreh oder Heinemann für mich war, Atta auf jeden Fall, Lothar Wölk war meine Stütze da als Innenverteidiger oder Mittelfeldspieler. Ne, Dieter Bass war für mich ein super Kicker, ne? Nachher Thomas Kempe. Also es sind Walter Oswald, der wird viel zu oft vergessen, weil das war der auch der viel für den Verein gemacht hat in der Zeit. Aber es war halt eine Truppe, wir mussten immer drin bleiben, aber die Fans waren trotzdem sauer, dass wir nicht oben irgendwas Höheres erreicht haben.
Manche Dinge ändern sich nicht, oder? Das ist ja, beim VfL bleibt das so. Ja.
Wo gibt's da noch speziellen Kontakt bis heute?
Also die alten Jungs treffen sich ja ab und zu, deswegen, das sagte ich ja, das hat der VfL sehr gut gemacht. Wir werden, wir kriegen, können eine Karte bekommen. Also es ist immer ein Kontingent da. Manchmal kriegt man keine, okay. Wenn die da viele, aber
manchmal kriegt Katze zum Dick keine Karte.
Ja, wenn er zu spät ist.
Ja, wenn, jetzt, wenn ich zu spät bin, wer zu spät ist,
der bestraft sich.
Aber ich freue mich dann immer, wenn ich einen Walter oben sehe oder einen Lothar. Atta ist sowieso immer da. Der kann ja nicht.
Der wohnt ja auch im Ruhestadion.
Ja, der wohnt ja. Aber Heinz Werner Eggeling kommt dann manchmal oder Pudel Eggert war jetzt da. Frank Schulz habe ich gesehen. Also es ist dann immer nett, dass man wieder wirklich die alten Jungs dann auch mal wieder sieht und das macht schon Freude.
Also es gibt nicht den besten Mitspieler, weil einfach es waren auch einfach so viele. Auch.
Ja, es waren so viele und ich würde, weil die verschiedene Positionen auch vorne jetzt, Stefan Kunz, der war, kam auch als junger Spieler, der war dann ein paar Jahre hier, Christian Schreier, Jochen Abel fand ich auch ein super Typen, also wer da alles war, also wie gesagt, da möchte ich keine rausnehmen. Ja.
Aber solche Aktionen, wie ihr dann, ich glaube, mit dem Müllwagen zum Training gefahren seid, wer war da vorne dabei? Und wie war die Geschichte nochmal? Ich krieg sie nicht ganz auf die Reihe.
Das war, wir haben, Toppi war Trainer, Klaus Toppmöller und ich und noch ein Reporter, ein Bochum bekannter Reporter sind dann, wir waren
wieso ich, fällt uns jetzt einer ein?
Weiß ich auch nicht. Ist das ich weiß gar nicht, warum der dabei war. Der hat sich an uns rangehangen, glaube ich.
Der war einfach immer dabei, kann das sein?
Naja, auf jeden Fall, ich glaube, ich war nach Trabzon oder nach einem, wo wir weitergekommen sind, weil wir uns ja alle schon gesagt haben, das schafft er nicht, aber wir haben es geschafft. Oder Brügge oder Trabzon, ich meine Brügge sogar, es war ein schweres Spiel. Und wir waren halt ein bisschen raus und was sein muss. Und wir waren dann, irgendwann sind wir gelandet in der Metzgerei, oben am Trainingsgelände in die und die hatten halt Frühstück, Brötchen. Das war schon die Zeit, muss ich sagen. Und dann kamen natürlich alle möglichen Leute rein, weil es kamen die Polizisten, haben sich da ihr Frühstück abgeholt. Und dann habe ich irgendwann geguckt, wir sollten so langsam mal zum Stadion. Und da war die Müllabfuhr da und die hatten Wagen dabei, die haben sich auch ihr Brötchen geholt und dann haben die uns mitgenommen. Ich muss sagen, Toppi war vorne drin und ich bin ein Stück aber hinten drauf gefahren, weißt du wo, die haben uns direkt zum Stadion gebracht, ja. Aber sowas gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr.
Ja. Wenn es das jetzt noch gäbe, dann würden die Bilder wird sofort gefilmt.
Naja, das war das große Plus, also Handys waren damals noch so im Kommen und Klötze und Fotodings hatten die noch gar nicht. Ja. Wir konnten immer sagen, wir waren es nicht.
Im Zweifel, genau. Ja.
Aber eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja. Was war denn der beste Trainer, fragt Herr E. Macht Musik auch. Wo hast du vielleicht am meisten mitgenommen, von wem?
Oh, kann man auch schwer sagen. Viele unterschiedliche Persönlichkeiten, wirklich. Ich hatte nie ein Problem. Ich habe mich auch jetzt mit Reinhard Saftig mal irgendwann ausgesprochen, weil der hat mich mal irgendwann aus dem Tor genommen. Und im Nachhinein war es wahrscheinlich auch zu Recht, weil da war ich schon ein bisschen nicht mehr ganz so geschmeidig wie früher. Aber Schafstein war eigentlich einer, der mich am Anfang verteufelt hat und nachher mir einfach das Vertrauen gegeben hat. Hermann war natürlich dann auch wieder so eine Sache, die mit dem habe ich zusammengespielt. Hermann war so
Hermann Gerland?
Hermann Gerland, der einfach zum Trainer geboren ist, so. Aber auch zum Ausbildungstrainer, muss man sagen, weil der kann einfach schleifen und kann einfach auch Talente, er hat wirklich ein sehr gutes Auge. Und auch die anderen Trainer, also mit Toppi habe ich super zusammengearbeitet, mit Gehlsdorf, mit Osik. Also ich will da auch keinen raus, alle unterschiedlich und habe mir aber auch, weil ich ja dann auch irgendwann Trainer war, habe mir von irgendwo von allen auch immer ein bisschen angenommen. Wie würde, von Toppi sicherlich am meisten die Gelassenheit und dann trotzdem die Bestimmtheit. Also das hat mir dann schon weitergeholfen, ja. Mit Thomas Doll konnte ich das dann auch, viele Dinge weitermachen. Was war das erste Mal, dass ich Co-Trainer war und er ein jüngerer Cheftrainer, ne? Sonst war das ja bei mir oft umgekehrt. Und da muss man auch sagen, Thomas hat das schon geschätzt, glaube ich, dass er einen älteren Kollegen wie mich an der Seite hatte, ja.
Ja, du warst ja als Trainer viel unterwegs noch nach deiner Zeit beim VfL, auch international, musst du das alles raussuchen, ne? in Ghana, in der Türkei, im Iran, aber auch in Deutschland noch bei gestandenen Bundesligisten, ja. HSV, Hannover. Mhm. Warum hast du immer gesagt, also du wohnst ja weiter in Bochum, warum hast du immer gesagt, du kommst nach Bochum zurück?
Es war natürlich so, ich war 20 Jahre beim VfL, das heißt, ich war Spieler, ich war Co-Trainer und dann war ich Cheftrainer. Und wenn du Cheftrainer bist, ist natürlich auch absehbar, dass es dann irgendwann vorbei ist. Und das ist dann so, dass die beiden Mädchen, also meine beiden Töchter waren schon in dem Alter, die waren in der Schule und der Kleine war noch auch schon 4 oder 5 Jahre alt. Da haben wir gesagt, wir wollen die nicht rausreißen, also das heißt, Bochum war für uns ja die Heimat geworden und für unsere Kinder auch. Und da haben wir einfach entschlossen, okay, wenn es dann jetzt weitergeht, dann macht der Papa das alleine. Und meine Frau Karin, die hat wirklich dann in der Zeit auch viel machen müssen. War oft alleine mit den Kindern. Aber auf der anderen Seite waren da auch Stationen dabei, wo alle das genossen haben, dass wir da waren, zum Beispiel in Hamburg oder wo ich bei Borussia Dortmund war, war es natürlich auch klar, da war ich zu Hause. Ne, Türkei haben die Kinder geliebt auch. Das war eine schöne Zeit. Und am meisten auch Budapest, muss ich sagen. Budapest war echt eine schöne Zeit. Die Kinder waren schon größer, die konnten mich jederzeit besuchen. Das war gut. Die einzige Zeit war halt, Afrika war sehr schwer, wobei ich da sportlich gesehen also richtig guten Erfolg hatte. Und in Teheran wollte mich keiner besuchen.
So, wie viele Fremdsprachen sprichst du? Ungarisch fließend?
Nein. Du, wie gesagt, Ungarisch, ich kann wirklich so ein paar Brocken und kann Jonaport Kivanok, also guten Tag, guten Morgen und sowas kann ich alles sagen. Das kann, Türkisch hätte ich, also war ich fast 2 Jahre, Türkisch hätte ich, glaube ich, besser lernen können, ist nicht ganz so schwer. Ungarisch ist sehr, sehr schwer. Farsi konnte ich nachher auch ein paar Sätze, aber das Einzige, was international ist, ist Englisch und damit komme ich ganz gut klar.
Okay, ich meine, jetzt Kinder wohnen ja alle in Berlin dann. Ihr hättet ja jetzt auch sagen können, ihr zieht mit, ihr zieht nochmal ganz woanders hin.
Nein, also.
Aber Bochum ist einfach Heimat geblieben.
Ja, also Bochum ist insofern, wir wohnen oben in Weidmar-Linden. Wir fühlen uns da sehr wohl, die Leute sind nett, wir haben unseren Bekanntenkreis da. Also da jetzt nochmal was zu ändern, nein. Also wir fahren dann lieber. Und besuchen die Kinder oder die Kinder besuchen uns mit den Enkelkindern. Also das passt schon alles. Und ich habe eine gute Empfehlung nach Münster zu meiner anderen Familie. Das sind 80 Kilometer. Das ist auch völlig okay.
Wie verbringst du jetzt so deine Zeit, wenn du nicht gerade in Berlin, Münster am Hin und Her fahren bist?
Ja, also wie gesagt, ich habe ja dann, letzte Station war ja mit Thomas in Zypern. Die haben wir dann auch abgebrochen. Wir hatten damals auch einen italienischen Co-Trainer noch. Und da fing das mit Corona an und dann hat er uns da auch so, dann fing er in Italien, war es ja auch ganz schlimm am Anfang. Mhm. Da war auch eine Zeit, wo einfach der Fußball nicht mehr, sagen wir mal, den Stellenwert hatte oder so. Da musstest du, wir erinnern uns, wir haben das ja schon fast alles verdrängt, aber es war ja auch eine merkwürdige Zeit und wir hatten dann keinen Job und hatten auch keinen, haben auch keinen, also am Zypern haben wir aufgehört und haben dann auch keinen neuen angenommen. Und wie gesagt, dann war für mich auch irgendwann die Zeit, weißt du, dann kam ich in das Alter, da war ich 64 oder, ja, und dann habe ich gesagt, okay, ja, haben wir mal so durchgerechnet, weil das ist ja auch so, das muss ja alles passen und wir haben dann gesagt, okay, wir haben unser Haus bezahlt, wir haben unser Einkommen einigermaßen und dann habe ich die Rente eingereicht. War sehr hart für mich, ja. Nein, alles gut.
Und mit 60 Jahren ist ja noch lange nicht Schluss. Ne? Also ist
absolut.
Nein, absolut nicht. Also ich habe genug zu tun. Familiär weiß man, dass man, da ist eine Menge liegen geblieben und deswegen macht mir das unheimlich Freude, jetzt auch nach Berlin zu fahren, die Kinder zu sehen und auch in Münster meine Geschwister und so. Meine Mutter ist leider im Seniorenheim, da fahre ich wöchentlich einmal hin. Also man hat genug zu tun.
Das glaube ich. im Dezember hattest du gegenüber der WAZ gesagt, es ist ja noch Zeit für den VfL und den Klassenerhalt. Wie würdest du das jetzt bewerten, die Chancen?
8 Spieltage noch.
Ja, 8 Spieltage, ja. Okay, jetzt, die nächsten beiden Spiele sind natürlich auch wieder sehr schwer, aber Augsburg danach ist, glaube ich, Augsburg danach ist auch sehr schwer. Also es gibt keine einfachen Spiele. Und aber wir waren ja jetzt auch immer für eine Überraschung gut. Also ich bin fest der Meinung, dass wir eine Riesenchance haben, das nochmal zu packen. Und wenn es wieder über die Relegation geht, ne, dann wären wir natürlich nicht lieb, wenn wir da Paderborn hätten und dann zu diesem
Dann lieber gegen den HSV?
Die HSV, lass den die mal
lieber direkt?
Lieber direkt aufschreiben. Okay. Nein, aber eigentlich ist mir egal, auch wenn es Paderborn ist oder so. Ich möchte, dass der VfL alles dran legt und wir das zu schaffen und wir haben auch eine Riesenchance, das zu
Aber das packen. Hört sich schon nach Relegation an. Also das ist
ja, wir haben immer noch die Chance, das anders zu packen, aber realistisch gesehen muss man ja auch immer wieder mit Rückschlägen rechnen und die anderen Mannschaften sind ja auch unberechenbar. Also insofern ist Relegation jetzt mal das Minimalziel. Ich würde natürlich begrüßen, wir würden das vorher noch schaffen, aber Hauptsache, man hat eine Chance, dann wieder so zu drehen, dass man in der ersten Liga bleibt. Denn die zweite Liga ist zwar attraktiv, aber auch sehr schwer. Also wenn man sieht, wie viele Traditionsvereine da jetzt lange Jahre auch kämpfen, um wieder mal ins Rampenlicht zu kommen. Ja, also wir sollten alles versuchen, wirklich erste Liga zu halten.
Wie nimmst du Dieter Hecking als Trainer wahr?
Ja gut, ich kenne ihn ja jetzt auch über die Jahrzehnte. Jetzt so, dass wir sind jetzt nicht so eng befreundet oder so, aber
Die Wege haben sich gekreuzt.
Ja, die Wege haben sich oft gekreuzt. Ne? Und Dieter ist halt ein, und das finde ich ja, muss ich auch mal ganz deutlich sagen, ich finde das, wenn man jetzt so mal die ganze Saison Revue passieren lässt und wir haben am Anfang auf den Trainer gesetzt, den mag ich sehr, den Peter Zeidler, ein super Typ. Ne? Aber vielleicht ist der VfL nicht der richtige Verein für ihn gewesen und er war nicht der richtige Trainer für uns damals, weil du musst mit dem VfL nicht von Anfang an Hurra-Fußball spielen wollen. Ne? Das heißt, Raute haben wir damals mit dem HSV gespielt, aber hatten wir Bein nicht, Barbares, Van der Vaart und solche Typen. Dann kannst du das machen, aber mit dem VfL ist es sehr schwer. Wir haben da vielleicht am Start so ein bisschen verpasst und Dieter hat ja in einer aussichtslosen Position eigentlich, wo wir alle schon gesagt haben, oh, dieses Jahr wird das nichts mehr und jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, das kann doch was werden, hat das einfach realistisch, pragmatisch und so wie ein erfahrener Trainer das tut, angepackt und das macht er sehr gut und ich finde, er ist auch sehr unaufgeregt, ist sehr realistisch und und ich finde, ein erfahrener Trainer ist für den VfL im Moment wirklich wichtig und das ist er.
Gut. Ja.
Ja, mit Blick auf die Uhr, wir haben ja schon fast doppelte Sendezeit hier, aber ist ja im Plaudern an uns vorbeigeflogen, die Zeit.
Wenn wir
großartig.
Schon mal so einen Gast da haben. Ja. Eine Sache bleibt uns noch übrig am Ende jeder Folge. Wir müssen tippen.
Okay.
Manchmal wollen die Gäste das nicht, wenn sie vom VfL kommen.
Genau.
Aber du bist ja unabhängig.
Freitagabend, Flutlicht, 20:30, Eröffnung.
Leverkusen.
Genau, ja.
Ja.
Wie ist deine Leverkusen, jetzt entschuldige nochmal dazwischen, deine Leverkusen-Bilanz?
Sehr gemischt, glaube ich. Also, Leverkusen war ja am Anfang auch mit dem Avalanche, also wie gesagt, weiß ich gar nicht, Ribbeck ist dann damals, der hat ja dann die Spieler auch vom VfL weggeholt, der Bass weggeholt und Christian Schreier. Aber die haben sich natürlich entwickelt. Was die letzte Saison für den Fußball gespielt haben unter Alonso, war schon wirklich sensationell. Jetzt ist Wirtz verletzt. Wir sollten aber nicht meinen, dass sie das unbedingt schwächt. Aber trotzdem glaube ich, dass sie eine Chance haben. Und ich tippe auf ein 2:2.
Okay. Ja, wäre doch was.
Bleibt mein Tipp sogar noch möglich? 1:1. Im Moment tippe ich 1:1. Irgendwie das klappt nicht immer, aber.
Ich wollte das auch sagen.
Naja, gut, vielleicht gewinnen wir auch 1:2. Kann alles sein, ne?
Ja, natürlich. Ich meine, die Spiele gegen Leverkusen, ich meine, du kannst da komplett auf die Mütze kriegen, weil die haben ja jetzt auch in Stuttgart gezeigt, dass sie wieder in den Leverkusen sind und dann irgendwie auch gegen Ende wieder die Spiele drehen können.
Das ist doch wieder Konzentration auf voller Strecke, ne?
Ja, das sowieso.
Das ist
aber
ja beim VfL dann ein Thema auch.
Ja, aber
oftmals war.
Auch Bochum hatte schon ein Spiel gegen Leverkusen mit einer frühen roten Karte. Ja, dann kann so ein Spiel plötzlich anders laufen.
Das ist das Schöne am Fußball. Also der, ne, man weiß, man wirklich, kann alles passieren. Ne? Eine rote Karte oder irgendwie eine Verletzung. Also, ne? Ja. Kann viel passieren.
So, Annalena, und was tippst du jetzt?
Dann bin ich jetzt hier die Hoffnung auf 3 Punkte oben hält. Dann sage ich halt 2-1. So.
Großartig.
Gut. Wie verfolgst du das Spiel am Freitag?
Eigentlich hatte ich vor, hinzufahren, aber jetzt ist, ich glaube, Freitag ist das, ne? Oder? Weiß ich gar nicht.
Freitag ist The Zone, ja.
The Zone. Ja. Muss ich sehen, dass ich beim Kumpel gucke. Also das Zone habe ich jetzt nicht.
Okay, alles klar. Ja gut, dann vielen lieben Dank für den Besuch.
Ja, hat mich sehr gefreut. Hoffe, war unterhaltsam.
Ja.
Ja, sehr schön. Jederzeit gerne wieder. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir das Leverkusen-Spiel dann besprechen, egal wie es ausgeht.
Ja, und tschüss.
Tschüss.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.